ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Einschüchtern, Angst verbreiten oder sich rächen und all das mit Waffen. Inzwischen ist das leider Alltag in Berlin. 2025 registrierte die Hauptstadtpolizei im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 68% solcher Straftaten. Zwar ermitteln die Behörden mit Nachdruck, aber in der Hauptstadt wird weiter geschossen. Der Berliner Senat will deshalb gegensteuern und fordert vom Bund, das Waffenrecht zu verschärfen. Dazu startet er jetzt eine Initiative im Bundesrat. Aus der landespolitischen Redaktion dazu Sabine Müller.
Wenn in Berlin Schüsse fallen, dann spielten illegal erworbene halbautomatische Pistolen eine große Rolle, sagt CDU-Justizsenatorin Felor Badenberg.
Warum ist das so? Weil halbautomatische Schusswaffen kompakt sind, weil sie eine hohe Magazinkapazität haben und vor allem eine hohe Feuerrate.
Die bisherigen Möglichkeiten, solche Taten zu ahnden, hält der Senat nicht für ausreichend. Denn bisher ist nur der unerlaubte Umgang mit vollautomatischen Waffen als Verbrechen eingestuft. Bei halbautomatischen ist es nur ein Vergehen. Das bedeutet, die Strafen sind niedriger, gehen bei 6 Monaten Haft los. Selbst beim gewerbsmäßigen Handel sind es maximal 5 Jahre.
Angesichts der Gefährlichkeit solcher Taten wird dieser Strafrahmen dem Unrechtsgehalt dieser Taten nicht gerecht,
sagt Justizsenatorin Badenberg. Deshalb will der Senat, dass die Bundesregierung den illegalen Umgang mit halbautomatischen Kurzwaffen zum Verbrechen hochstuft. Dann wäre mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe fällig und bei gewerbsmäßigem Handel bis zu 10. Außerdem sollen die Ermittlungsbehörden mehr Befugnisse bei der Strafverfolgung bekommen und Telekommunikation überwachen dürfen. SPD-Innensenatorin Iris Spranger hält das für dringend notwendig.
Eine effektive Bekämpfung der Schusswaffenkriminalität kann nur gelingen, wenn auch illegale Vertriebswege aufgeklärt, Hintermänner beobachtet und Handelstätigkeiten unterbunden werden.
Die Berliner Oppositionsparteien bewerten den Senatsvorstoß unterschiedlich. Der AfD-Abgeordnete Marc Fallender begrüßt ihn uneingeschränkt.
Eigentlich handelt der Senat aus unserer Sicht schon fast zu spät. Eigentlich hätte man sich schon viel früher dieses Problems annehmen sollen.
Wassily Franco von den Grünen findet ebenfalls, das Waffenrecht müsse verschärft werden.
Auch die Telekommunikationsüberwachung, um Waffenschmugglern auf die Schliche zu kommen, halte ich für richtig.
Der linken Abgeordnete Damian Valgolio sieht dagegen Aktionismus des Senats.
Das sind Leute, die lassen sich nicht davon abschrecken, dass der Strafrahmen jetzt ein halbes Jahr nach oben gesetzt wird. Und die sprechen das auch nicht am Telefon ab, wo die bewaffnet rumlaufen. Um das in den Griff zu kriegen, muss der Ermittlungsdruck auf der Straße weiter erhöht werden.
Der Ermittlungsdruck sei hoch, sagt Innensenatorin Spranger. Eine neue Ermittlungsgruppe habe seit letztem Herbst in Berlin 46 Schusswaffen und 734 Schuss scharfe Munition sichergestellt. Sie spricht von 442 Strafermittlungsverfahren und 48 Haftbefehlen. Weil zunehmende Schießereien ein bundesweites Problem sind, rechnet der Senat mit viel Unterstützung im Bundesrat. Anfang Juli will er seine Gesetzesvorlage dort einbringen. Die Gesetzesänderungen letztlich umsetzen müsste der Bundestag.
Sabine Müller war das aus unserer Redaktion für Landespolitik. Vor 81 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Doch die gefährlichen Spuren dieses Krieges, die lauern noch immer im Boden. Blindgänger, die in der Erde vor sich hinrosten und in der Regel bei Bauarbeiten entdeckt werden. In Potsdam wurde heute so ein Blindgänger erfolgreich entschärft. Die Aufstellung des Sperrkreises, die war zwar ein bisschen aufwendig, verlief am Ende dann aber doch recht unkompliziert. RBB24-Reporter Johann Frederik Paul hat das Geschehen den ganzen Tag über in Potsdam begleitet.
Ab 8.30 Uhr mussten die Potsdamerinnen und Potsdamer den Sperrkreis verlassen haben. Das betraf rund 6.500 Menschen. Sie kamen zum Beispiel im Katastrophenschutzleuchtturm am Humboldtring unter. Anwohnerin Helga nahm es gelassen.
Gut, weil das ist mittlerweile die 7. oder 8. Ich weiß nicht so genau, also ganz lässig, sage ich jetzt.
Das heißt ganz routiniert bei Ihnen?
Ganz routiniert. Ich wohne, wie gesagt, in der Nähe vom Hauptbahnhof und da ist so viel gebaut worden.
Ja, der Hauptbahnhof und das Leipziger Dreieck sowie der Landtag lagen im Sperrkreis. Die Kontrolle, ob ihn alle verlassen haben, verlief ohne Vorkommnisse, sagt Kai Lange vom Ordnungsamt der Stadt.
Der Einsatz ist wirklich sehr gut verlaufen. Zum einen der zeitliche Aspekt, hervorragend, wie die Bürger auch da mitgewirkt haben, aber auch von der Vorbereitung der Maßnahme bis hin zur Entschärfung ohne Probleme. Super.
Ab 11.16 Uhr stand der Sperrkreis und das Team um Mike Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte mit der Arbeit beginnen.
Ja, im Prinzip so wie erwartet. Also die Bombe, hatte ich ja eingangs gesagt, ist in einem schlechteren Zustand als Bomben, die wir bisher so im Stadtgebiet der Stadt Potsdam hatten. die Vorarbeit, die Reinigung und so weiter des Zünderbereiches hat also die längste Zeit in Anspruch genommen. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell.
Knapp 30 Minuten soll Aufschrauben, Zünder entfernen und kontrolliertes Sprengen des Zünders gedauert haben. Das war heute auch die einzige Option. Grund dafür war die Lage der Bombe.
Die befindet sich 1,50 Meter über dem Kellergewölbe des Eiskellers der ehemaligen Brauerei Potsdam.
Und deswegen wäre eine Sprengung der ganzen Bombe überhaupt nicht möglich gewesen. Dank der Entschärfung kann diese jetzt aber ohne Gefahr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abtransportiert werden. Gegen 12.30 Uhr wurde der Sperrkreis aufgehoben.
Also alles gut gegangen heute bei der Bombenentschärfung in Potsdam. RBB24-Reporter Johann Frederik Paul war mit dabei. Immer neue und höhere Windräder werden in der Prignitz, in der Ostprignitz-Ruppin und in der Oberhavel gebaut, obwohl es dort bis heute keinen rechtskräftigen Plan gibt, der mal festlegt, ob sie überhaupt stehen sollen. Genau das soll sich jetzt ändern. Die Region bringt einen neuen Windregionalplan auf den Weg, aber eine wichtige Forderung von Kommunen und Bürgerinitiativen wird erstmal nicht berücksichtigt, berichtet RBB-Reporter Björn Hasewendt.
Mit Protestplakaten stehen rund 40 Vertreter von Bürgerinitiativen vor dem Küritzer Kulturhaus. Sie wollen die Bürgermeister, Amtsdirektoren und Kreistagsmitglieder aus Prignitz, Ostprignitz, Ruppin und Oberhavel von ihrer Forderung überzeugen.
Wir hoffen, dass bestehende Windkraftanlagen angerechnet werden, sodass viele Windvorranggebiete, die jetzt noch unbebaut und jungfräulich sind, eben auch so bleiben.
Sagt Claudia Teger von der Initiative Keine Windräder im Wald aus der Nähe von Oranienburg. Die Regionalversammlung Prignitz-Oberhavel will den neuen Windregionalplan auf den Weg bringen. Darin sind 44 Gebiete zwischen Karstadt und Wenseckendorf festgelegt. Nur dort sollen künftig neue Windräder stehen. Der Plan ist wichtig, sagt der Versammlungsvorsitzende und Oberhavel-Landrat Alexander Tönjes.
Weil wir nur mit einem gültigen Plan verhindern, dass es einen Wildwuchs von Windanlagen gibt.
Auf 1,8% der Regionsfläche soll der Bau von Windrädern möglich sein. Aber viele Gebiete, in denen heute schon Windräder stehen, werden gar nicht berücksichtigt, kritisiert etwa Perdebergs Bürgermeister Axel Schmidt. Er hat vorgeschlagen, sie stärker in die Bilanz einzubeziehen. Flächen mit insgesamt über 400 Windrädern könnten so möglicherweise einberechnet werden, neue dafür gestrichen.
Wie soll man vernünftig einem Bürger erklären, dass wir 1,8% brauchen, wo wir doch in der Prignitz schon 2,6% haben?
Die Planungsstelle widerspricht. Die Flächen können nicht einfach angerechnet werden, weil sie beispielsweise zu dicht an Wohngebieten liegen und dort kein neuer Bau von Windrädern möglich wäre. Die Regionalversammlung lehnt deshalb Perlebergs Vorstoß ab, auch aus Sorge vor weiteren Verzögerungen. Regionalversammlungsvorsitzender Alexander Tönjes.
Wichtig war für viele sicherlich das klare Versprechen des Landes, dass wir bei den Zielen, die bis 2032 zu erreichen sind, nämlich nicht mehr 1,8% der Fläche des Landes, sondern 2,2%, dass man dort viel mehr Bestandsanlagen berücksichtigen wird.
Dafür soll jetzt das Landesgesetz geändert werden.
Streit über den Bau neuer Windkraftanlagen. RBB-Reporter Björn Hasewendt informierte. Sie ist das wohl bekannteste Gemüse Ostdeutschlands, die Spreewäldergurke. Seit 1999 ist sie durch die EU sogar namentlich geschützt. Doch die berühmte Gurke steht unter Druck. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe, wie RBB24-Reporterin Theresa Wunderlich beim Besuch eines Gurkenbauers herausgefunden hat.
Auf 80 Hektar baut Heinz-Peter Frehn Bio-Spreewaldgurken an. Heißt, keine Pestizide, aber auch Probleme mit Mehltau und Schädlingen.
Also das heißt, wir haben jetzt schon 4 Jahre im Biobetrieb rote Zahlen geschrieben und hoffen, dass wir dieses Jahr, wenn alles gut geht, mal endlich aus den roten Zahlen rauskommen.
Ein weiterer Faktor, in diesem Bereich gehen 70-80% des Umsatzes für Lohnkosten drauf, sagt Landwirt Frehn. Und auch das Freihandelsabkommen mit Indien macht den verbliebenen 8 Spreewaldgurkenerzeugern Sorge. 60.000 Tonnen Gurken dürfen pro Jahr nach Deutschland importiert werden.
Wenn wir hier in Deutschland vielleicht 100.000 Tonnen ernten, in ganz Deutschland, mit Bayern als Hauptanbaugebiet, dann spielen die 60.000 Tonnen schon eine Riesenrolle. Ne?
Die Gurke aus dem Spreewald ist seit 1999 als geografische Angabe europaweit geschützt. Wer sich diese Herkunft aufs Glas schreibt, muss hohe Anforderungen erfüllen, sagt Melanie Kossatz vom Spreewaldverein.
Bei den eingelegten, verarbeiteten Gurken, frische Zwiebeln, frischer Dill. Also da gibt es tatsächlich Rezeptinhalte, die wichtig sind. Aber die Rohware muss halt zu einem Mindestanteil aus dem Wirtschaftsraum Spreewald kommen. Das sind 70%.
Am Ende müsse die Kundschaft sich am Regal für das regionale, wenn auch etwas teurere Produkt entscheiden. Die Gurke aus dem Spreewald wird es immer geben, ist sich Melanie Kossatz sicher.
Sie gehört einfach zur Region dazu, sie gehört zum Tourismus dazu. Spreewald steht für Spreewälder Gurke.
Doch in Zukunft könnte die nur noch als Luxusartikel im Delikatessenregal stehen.
RBB24-Reporterin Theresa Wunderlich war das aus dem Spreewald. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.